Marston.
Looks as though he's going to hit it though. It is Michael Ballack. That is an absolute screamer right out of the top drawer. Selman. And that shot. Super strike. And there smashes Portugal up to the verge of glory.
Guy is waiting in the centre. Trezeguet! France have won the European Championship.
Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector!
Then Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute.
Auf Bierhoff, der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor! Tor! Deutschland ist Europameister! Das Golden Goal in der 35. Minute!
Willkommen zur vierten Folge von unserem kleinen Special. Da sind wir also endlich bei der ersten echten Europameisterschaft. Die dritte Ausgabe wurde als erste von Anfang an als Europameisterschaft bezeichnet. Doch blicken wir zunächst auf die vorige Weltmeisterschaft zurück. Die Weltmeisterschaft 1966 in England. Wir schauen auch dieses Mal auf das Abschneiden des deutschen Teams und auf die Mannschaften, die uns bei der Euro 1968 wieder begegnen werden. Vorweg sei verraten, dass es Jugoslawien nicht zur WM geschafft hat, späterer Euro-Teilnehmer. In Gruppe A konnte sich Gastgeber England gegen Uruguay, Mexiko und Frankreich durchsetzen. In Gruppe B konnte die Bundesrepublik Deutschland den Gruppensieg vor Argentinien, Spanien und der Schweiz feiern. Schweiz mal wieder Tabellenletzter, wie so häufig hier. Gruppe C ist nicht weiter relevant, aber hier setzte sich Portugal vor Ungarn, Brasilien und Bulgarien durch. Gruppe D waren die beiden Teams, die bei der Euro von Bedeutung werden sollten, Italien und die Sowjetunion. Während die Sowjets die Gruppe gewinnen konnten, musste sich Italien mit dem dritten Platz hinter Nordkorea, ich wiederhole, Nordkorea begnügen. Sie hatten das direkte Duell gegen Italien mit 1-0 gewonnen. England konnte sich im weiteren Verlauf mit 1-0 gegen Argentinien und 2-1 gegen Portugal für das Finale qualifizieren. Deutschland schaltete erst Uruguay mit 4-0 aus, ehe sie die Sowjetunion im Halbfinale mit 2-1 nach Hause schicken konnten und den zweiten Platz im Finale einnahmen. Dann folgte das Endspiel im Wembley-Stadion. Muss man dazu noch viele Worte verlieren? Es ist eines der berühmtesten Spiele aller Zeiten. England konnte sich nach Verlängerung mit 4-2 durchsetzen und sich zum ersten und bis jetzt einzigen Mal Weltmeister nennen. Der Schiedsrichter, der auf seinen Linienrichter Tofik Bachramov hörte und das Wembley-Tor für gültig erklärte, war Gottfried Dienst aus der Schweiz. Er wird uns im weiteren Verlauf der Folge erneut begegnen. Neue Besen kehren gut. Nachdem Sepp Herberger die Europameisterschaften noch für Zeitverschwendung hielt, war sein Nachfolger Helmut Schön der anderer Meinung. Und so nahmen dieses Mal alle großen Nationen an der Qualifikation teil. Insgesamt 31 Mannschaften hatten gemeldet. Diese wurden in 7 Vierergruppen und eine Dreiergruppe gelost, die im Hin- und Rückspiel einen Gruppensieger ermittelten. Diese 8 Gruppensieger spielten dann wie zuvor im Viertelfinale die Teilnehmer der Euro aus. Kommen wir zur Qualifikation von Deutschland bzw. der DDR. Die DDR scheiterte dabei in einer richtigen Hammergruppe an Ungarn, Dänemark und den Niederlanden. Sie reichten einen sehr guten zweiten Platz hinter Ungarn. Die Bundesrepublik hatte das Glück, in die Dreiergruppe gelost zu werden, wo man auf Jugoslawien und Albanien traf. Da dürfte jetzt auch schon im Hinterkopf was klingeln. Dabei fing die Quali gar nicht so schlecht an. Man konnte im ersten Spiel zu Hause Albanien mit 6-0 besiegen. Aber schon im zweiten Spiel musste man sich Jugoslawien mit 0-1 geschlagen geben. Das Rückspiel gegen Jugoslawien konnte man zu Hause mit 3-1 gewinnen und hatte vor dem letzten Spiel eine sehr realistische Möglichkeit, den Gruppensieg einzutüten. Man lag zwar 2 Punkte hinter Jugoslawien, hatte aber das bessere Torverhältnis. Bedeutet, einfach in Albanien gewinnen und man hat Platz 1 sicher. Und dann kam der 17. Dezember 1967 und die sogenannte Schmach von Tirana. Es fehlten zwar wichtige Spieler wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uwe Seeler, Aber trotzdem standen noch 5 Spieler aus dem WM-Finale gegen England auf dem Feld. Das waren Willi Schulz, Wolfgang Weber, Horst-Dieter Höttges, Wolfgang Overath und Sigi Held. Dazu gesellten sich nicht nur Hannes Löhr und Günther Netzer, sondern auch Eintrachts Meistertorwart Horst Luffe Wolter. Es half alles nichts, die Albaner parkten den Bus und Deutschland musste nach dem 0:0 die Segel streichen. Auch diese EM würde ohne deutsche Beteiligung stattfinden. In den Viertelfinals konnten sich dann neben den altbekannten Teilnehmern Jugoslawien und der Sowjetunion auch die beiden Neulinge Italien und der amtierende Weltmeister England qualifizieren. Als Gastgeber der 4 Teilnehmer wurde Italien bestimmt. Gespielt wurde vom 5. bis zum 10. Juni 1968 in dieses Mal 3 Stadien. Im Stadio Comunale in Florenz, Kapazität 40.000 Zuschauer, im Stadio San Paolo in Neapel 70.000 und im Olympiastadion in Rom, Kapazität 90.000 Zuschauer. Das erste Halbfinale zwischen Jugoslawien und England war relativ unspektakulär. England fehlte der Vollstrecker im Sturm, Wembley-Torschütze Geoff Hurst, und so reichte Jugoslawien das 1:0 von Dragan Djajic in der 86. Minute zum zweiten Finaleinzug nach 1960. Das zweite Halbfinale zwischen Italien und der Sowjetunion stellt bis heute ein absolutes Novum dar. Nach 120 Minuten stand es immer noch 0:0. Problem? Elfmeterschießen als Entscheidung war noch nicht erfunden. Also wurde der Sieger per Münzwurf entschieden. Der deutsche Schiedsrichter Kurt Tschentscher wollte die Münzentscheidung im Mittelkreis des Spielfeldes im Beisein der beiden Mannschaftskapitäne Giacinto Facchetti und Juri Istomin vornehmen, als der sowjetische Verbandspräsident Valentin Granatkin und sein italienischer Kollege Artemio Franchi einschritten. Sie verlangten von dem Schiedsrichter, dass der Münzwurf in einem geschlossenen Raum stattfindet. Die Verbandspräsidenten trafen sich schließlich in der Kabine der Schiedsrichter. Die beiden Mannschaftskapitäne mussten vor der Kabinentür warten. Die beiden Mannschaften warten unterdessen im Stadion auf dem Platz. Zunächst wurde vom sowjetischen Verbandspräsidenten ein Probewurf verlangt, bei dem die Sowjetunion als Sieger festgestanden hätte. Der zweite Wurf sollte der entscheidende sein. Italien wurde hierbei als Sieger ermittelt. Genauso kurios ging es für Italien weiter. Samstag, 8. Juni 1968, 21.15 Uhr in Rom. Die Frisur sitzt. 68.000 Zuschauer sehen eine Partie, in der der uns schon bekannte Gottfried Dienst aus der Schweiz erneut Kritik erntete, weil er mal wieder den Gastgeber bevorteilte. Nützte aber alles nichts, die 1:0-Führung der Jugoslawen durch Djajic in der 40. Minute konnten die Italiener zwar noch in der 78. Minute durch Domenghini ausgleichen, zu mehr reichte es aber nicht. Erneut ging es in die Verlängerung, die aber wieder mal keinen Sieger hervorbrachte. Was ist da die beste Lösung? Richtig, Münzwurf. Nein, Spaß, dieses Mal nicht. Was ist besser als ein Finalspiel? Richtig, 2 Finalspiele. Montag, 10. Juni 1968, 21.15 Uhr in Rom, die Frisur sitzt. Dieses Mal kamen nur 32.000 Zuschauer ins Stadion, die allerdings nicht enttäuscht wurden. Italien konnte nach 2 Toren durch Luigi Riva und Pietro Antasi bereits in der ersten Halbzeit die Partie entscheiden. Der Coup Henri Delaunay wanderte zum ersten Mal nach Italien. Jetzt kommt mal wieder der herausforderndste Teil, die Europameistermannschaft von Trainer Ferruccio Valcareggi. Als Torhüter waren Enrico Albertosi, Lido Vieri und Dino Zoff dabei, die große italienische Torwartlegende. In der Abwehr haben wir Angelino Anquietti, Giancarlo Barcelloni, Tarcisio Buchnich, Ernesto Castano, Giacinto Facchetti, Roberto Rosato und Sandro Salvatore. Im Mittelfeld spielten Giancarlo Di Sisti, Giorgio Ferrini, Aristide Guarneri, Antonio Giuliano, Giovanni Lodetti, Gianni Rivera, Pietro Anastasi und Giacomo Bulgarelli. Sturm: Angelo Domenghini, Sandro Mazzola, Pierino Prati und Luigi Riva. Das war's auch schon mit dieser Europameisterschaft. In der nächsten Folge macht Helmut schön ernst. Adios.